1953. Nach 5 Jahren und 3 Wochen hatte Alan natürlich ganz gut Russisch gelernt und auch sein Chinesisch aufgefrischt. Der Hafen war ja ein betriebsamer Ort und Alan unterhielt Kontakte zu mehreren Matrosen, die regelmäßig nach Wladiwostok kamen und ihn über die neuesten Geschehnisse auf der Weltbühne auf dem Laufenden hielten. Unter anderem war geschehen, dass die Sowjetunion 1,5 Jahre nach Alans Treffen mit Stalin, Beria und dem sympathischen Juli Borissowitsch ihre eigene Atombombe gezündet hatte. Im Westen vermutete man Spionage, denn die Bombe schien nach genau demselben Prinzip gebaut worden zu sein wie die amerikanische Bombe. Alan versuchte sich zu erinnern, wie viele Hinweise Juli eigentlich schon bekommen hatte, als sie im U-Boot beieinander saßen und den Wodka direkt aus der Flasche tranken. Ansonsten hatte Alan aufgeschnappt, dass die USA, Frankreich und Großbritannien ihre Besatzungszonen zusammengelegt und eine deutsche Bundesrepublik geschaffen hatten. Darauf reagierte der erboste Stalin mit der Gründung eines eigenen Deutschland. So hatten Ost und West jeweils ein eigenes Deutschland, was Alan ganz praktisch vorkam. Ansonsten redeten die Seeleute im Hafen vor allem über den Krieg in Korea. Kein Wunder, Korea war ja gerade mal 200 Kilometer entfernt. Wenn Alan das richtig verstanden hatte, war ungefähr Folgendes passiert. Die koreanische Halbinsel blieb mehr oder weniger übrig, als der Weltkrieg zu Ende war. Stalin und Truman besetzten brüderlich jeweils einen Teil und bestimmten den 38. Breitengrad als Grenze. Danach wurde ewig verhandelt, inwiefern Korea sich selbst regieren dürfe. Doch da die politischen Anschauungen von Stalin und Truman nicht ganz übereinstimmten, eigentlich überhaupt nicht, endete es ungefähr so wie mit Deutschland. Zuerst schufen die USA ein Südkorea, woraufhin die Sowjetunion ihren Teil Nordkorea taufte. Und dann überließen die USA und die Sowjetunion die Koreaner sich selbst. Das lief allerdings nicht ganz glatt. Sowohl Kim Il-sung im Norden als auch Syng Man-rae im Süden fanden, dass sie die besseren Voraussetzungen dafür mitbrachten, die gesamte Halbinsel zu regieren. Über diese Frage entbrannte wieder ein Krieg. Doch 3 Jahre und ungefähr 4 Millionen Tote später war der Norden immer noch der Norden, der Süden war der Süden, getrennt vom 38. Breitengrad. Was den Schnaps anging, also den Hauptgrund, aus dem Gulag zu fliehen, lag es natürlich nahe, sich auf eines der vielen Schiffe zu stehlen, die im Hafen von Wladiwostok anlegten und ausliefen. Doch im Laufe der Jahre hatten sich mindestens 7 von Alans Freunden aus der Baracke etwas Ähnliches vorgenommen und alle 7 waren entdeckt und hingerichtet worden. Dazu kam, dass es gar nicht so einfach war, ein Schiff zu finden. Viele Transporte gingen nach Festlandchina, andere nach Wonsan an der nordkoreanischen Ostküste. Sollte ein chinesischer oder nordkoreanischer Kapitän einen Gulag-Häftling entdecken, gab es durchaus Grund zu der Annahme, dass er entweder beidrehen oder ihn einfach über Bord werfen würde. Weniger Bürokratie, gleiches Ergebnis. Der Landweg schien an und für sich viel einfacher. »Fliehen«, sagte Herbert Einstein, »auf dem Landweg nach Südkorea via Nordkorea?« »So ungefähr«, sagte Alan, »das ist jedenfalls meine Arbeitshypothese.« »Die Chance, dass wir durchkommen, geht doch wahrscheinlich gegen null«, sagte Herbert. »So ist es«, sagte Alan. »Ich bin dabei«, sagte Herbert. In letzter Zeit war Alan aufgefallen, dass wesentlich mehr Schiffe als früher ins nordkoreanische Wonsan fuhren. Die Sowjetunion beteiligte sich an diesem Krieg offiziell zwar nicht auf der Seite Nordkoreas, aber es trafen immer mehr Waffenlieferungen und Material in neutralen Holzkisten mit dem Zug in Wladiwostok ein, um hier auf Schiffe verladen zu werden. Alan hatte sich ein Ablenkungsmanöver überlegt, das dem in Teheran vor 6 Jahren nicht ganz unähnlich war. In Übereinstimmung mit der alten römischen Weisheit, dass der Schuster bei seinen Leisten bleiben sollte, dachte sich Alan, dass ein bisschen Feuerwerk wohl seinen Zweck erfüllen dürfte. und da kamen die Kisten mit Bestimmungsort von Sahn ins Spiel. Er wusste es zwar nicht mit Sicherheit, aber er ahnte, dass einige von ihnen explosives Material enthielten. Und wenn so ein Container im Hafen Feuer fing und es daraufhin zu unkontrollierten Explosionen kam, dann hätten Herbert und er vielleicht genug Spielraum, sich um die Ecke zu schleichen. Und, dann mussten sie sich ein Auto besorgen und bei dem musste natürlich der Schlüssel im Zündschloss stecken und der Tank voll sein und der Besitzer durfte auch gerade keinen Anspruch darauf erheben. Auf Allans und Herberts Kommando würden sich die bewachten Tore öffnen und vor dem Hafen und dem Lagerareal würde natürlich niemand Unrat wittern. Also, ich bin ja eher langsam von Begriff, meinte Herbert, aber mir kommt es so vor, als wäre dein Plan noch nicht ganz ausgereift. Du bist überhaupt nicht langsam von Begriff, protestierte Alan. Naja gut, ein bisschen vielleicht, aber mit deinem Einwand hast du vollkommen recht. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, wir sollten alles so lassen, wie es ist. Du wirst sehen, es kommt, wie es kommt. So kommt es nämlich immer, fast immer. Der erste und einzige Teil des Fluchtplans bestand also daraus, heimlich Feuer an einen passenden Container zu legen. Dafür brauchte man erstens einen passenden Container und zweitens etwas, womit man Feuer legen konnte. Während sie darauf warteten, dass ein Schiff anlegte, das mit Ersterem beladen werden sollte, schickte Alan den bekanntermaßen doofen Herbert Einstein mit einem Auftrag los. Und verdienstvollerweise konnte Herbert eine Leuchtrakete in seinen Besitz bringen, die er in seiner Hose versteckte, bevor eine Wache ihn an einem Ort entdeckte, an dem Herbert sich definitiv nicht aufhalten durfte. Doch statt ihn hinzurichten oder zumindest zu visitieren, ließ die Wache die so und so vielte Strafpredigt vom Stapel, dass der Gefangene Nummer 133 nach 5 Jahren wohl mal aufhören könnte, sich ständig zu verlaufen. Herbert entschuldigte sich und trippelte unsicheren Schritts davon. In die falsche Richtung, versteht sich, um das Schauspiel perfekt zu machen. Am 1. März 1953, einem kalten Morgen, kam ein Zug an, der mehr Waggons führte, als Alan oder zumindest Herbert zählen konnte. Die gesamte Fracht sollte auf 3 Schiffe mit Bestimmungsland Nordkorea geladen werden. 8 T-34-Panzer gehörten dazu, die ließen sich schwerlich verbergen, ansonsten war alles in massive Holzkisten undeklarierten Inhalts verpackt. Doch zwischen den Holzbrettern war genug Abstand, um eine Leuchtrakete hindurchzuschieben. Und genau das tat Alan dann auch, als sich endlich die Gelegenheit bot. Wenig später stand die Kiste auch schon in Flammen, da halfen auch die 15 Grad minus nichts. Das Dumme war nur, dass es einfach nicht losknallen wollte. Die Rauchentwicklung hingegen war heftig und so kletterten 3 Gefangene im Schutz der Rauchwolken über den Zaun, um die offene Seite des Hafens zu erreichen. Doch der Soldat im Wachturm 2 saß hinter seinem MG bereit und ließ eine Gabe nach der anderen auf die 3 Häftlinge los. Er setzte Leuchtspurgeschosse ein und hatte binnen kurzem alle 3 getroffen. Doch nicht nur die 3 Männer waren von den MG-Salven perforiert worden, sondern auch der Container, der links von dem Brennenden stand. Allens Container enthielt 1500 Armeedecken, der Container daneben 1500 Handgranaten. Leuchtspurgeschosse enthalten Phosphor, und sobald die erste Kugel die erste Granate getroffen hatte, detonierte diese. Und eine Sekunde später auch ihre 1499 Schwestergranaten. Die Explosion war so heftig, dass die 4 nächsten Container in die Luft geschleudert wurden. Container Nummer 5 enthielt 700 Landminen, und ehe man sich's versah, folgte eine Explosion, die ebenso heftig war wie die vorige, mit der Folge, dass der Inhalt weiterer 4 Container in alle Himmelsrichtungen verteilt wurde. Doch das war erst der Anfang, denn jetzt griffen die Flammen von einem Container auf den nächsten über. Einer enthielt Diesel und Benzin, der nächste Munition, die prompt ein Eigenleben entfaltete. 2 Wachttürme und 8 Baracken brannten bereits lichterloh, bevor die Panzerfäuste auf den Plan traten und 4 Schiffe, die beladen werden sollten, in Brand steckten. Dann explodierte noch ein Container mit Handgranaten und löste die nächste Kettenreaktion aus, die schließlich auch noch den letzten Container in der Reihe erfasste. Zufällig enthielt auch dieser Panzerfäuste und die gingen nun in die andere Richtung los, zum offenen Hafenbereich, wo gerade ein Öltanker anlegen wollte. Ein Volltreffer auf der Kommandobrücke machte den Tanker führerlos und weitere 3 Treffer in die Längsseite entfesselten ein Feuer, das gewaltiger war als alle anderen zusammengenommen. Der lichterloh brennende Tanker trieb auf die Stadt zu und steckte auf seiner letzten Reise sämtliche Häuser in Brand.